alle haben in der Schule irgendwann mal die deutsche Geschichte erfahren. Diese Geschichte muss nicht zwangsläufig jedem Menschen, der hier neu bei uns ankommt, bekannt sein. Und deshalb finde ich das schon wichtig, dass man Menschen, die hier hinkommen, beispielsweise durch Rechtskundeveranstaltungen auch noch mal vor Augen führt, was eigentlich hier im Dritten Reich passiert ist.
Willkommen zu Folge 99 von ErstStimme. Der 7. Oktober und damit der Angriff der Hamas auf Israel ist bald ein Jahr her. Die Folgen des Angriffs zeigen sich nicht nur im Nahen Osten, wo sich der Konflikt immer weiter zuspitzt, sondern in anderer Form auch bei uns in Deutschland. So ist die Zahl antisemitischer Straftaten seitdem stark gestiegen. In dieser Folge von ErstStimme spricht Jens Henning Fischer mit der Berliner Senatorin für Justiz und Verbraucherschutz Felor Badenberg. Sie sprechen unter anderem darüber, wie sich Antisemitismus zeigt und was dagegen getan werden kann. Und noch eine Anmerkung der Redaktion. In dieser Folge wird auch über einen Vorschlag des Berliner Kultursenators Joe Cialo gesprochen. Er ist am Wochenende in Berlin von pro-palästinensischen Aktivisten angegriffen worden. Da der Podcast vorher aufgenommen wurde, kommt der Vorfall in dieser Folge nicht zur Sprache.
Herzlich willkommen beim Podcast ErstStimme der Konrad-Adenauer-Stiftung. Mein Name ist Jens Henning Fischer, ich bin Veranstaltungsmoderator und politischer Coach im politischen Berlin und freue mich heute auf ein Gespräch über Antisemitismus, ein schwieriges Thema, und ich will darüber sprechen mit der Berliner Senatorin für Justiz und Verbraucherschutz Felor Badenberg. Frau Dr. Badenberg, guten Tag und herzlich willkommen.
Guten Tag, Herr Fischer.
Ich freue mich sehr auf dieses Gespräch. Es ist ein kompliziertes Thema. Ich will mal unsere Zuhörerinnen und Zuhörer mitnehmen. Ich habe hier einen großen Stapel Papier vor mir liegen mit vielen Fragen, weil ich gespannt bin, in welche Richtung sich unser Gespräch entwickelt. Antisemitismus hat viele Facetten. Ich will mal von der Seite beginnen, einem anderen Amt, das Sie auch haben. Sie sind nämlich auch Vorstandsmitglied der Konrad-Adenauer-Stiftung. Und insofern sind Sie sozusagen im eigenen Haus zu Gast. Die Konrad-Adenauer-Stiftung hat sehr klar auf ihrer Webseite sich positioniert und sagt, wir sehen es als Auftrag und als Ansporn, den Kampf gegen den Antisemitismus weiterzuführen und sich für jüdisches Leben in Deutschland stark zu machen. Und zitieren dazu auch Konrad Adenauer auf derselben Seite. Wenn Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das nachgucken wollen, jüdisches Leben und Kampf gegen Antisemitismus heißt die. Da wird Konrad Adenauer zitiert von 1949. Wir werden jeden Antisemitismus nicht nur bekämpfen, weil er uns innen- und außenpolitisch unerwünscht ist, sondern weil wir ihn aus Gründen der Menschlichkeit mit aller Entschiedenheit ablehnen. Und ich möchte gerne beginnen bei dem Punkt jüdisches Leben. Denn das ist ja ein ganz entscheidender Teil. Seit fast 80 Jahren, Ende des Dritten Reiches, leben Jüdinnen und Juden in Deutschland. Und ich will Sie mal fragen, wie ist denn Ihre Sicht darauf? Ist das mittlerweile ein normales Verhältnis geworden oder ist da immer noch etwas Spezielles, wo man sagen muss, Jüdinnen und Juden sind irgendwie etwas anderes?
Ja, ich wünschte, ich könnte Ihre Frage mit Ja beantworten, dass das sozusagen ein veraltetes Thema ist, womit wir uns heute nicht mehr beschäftigen müssen. Dem ist aber leider nicht so. Das zeigen ja die vielen Vorfälle gerade in den letzten Monaten. Seit dem 7. Oktober sehen wir, wie sich die Stimmungslage, die Situation auch verschärft hat. Das Thema Antisemitismus, das Thema jüdisches Leben ist leider immer noch für einige Teile der Gesellschaft keine Selbstverständlichkeit. Und das finde ich sehr, sehr traurig.
Haben Sie eine Vorstellung, woran das liegt? Sind das die Nachwirkungen einer uralten Geschichte? Wenn man so nachliest, dann fängt ja immer an mit Jüdinnen und Juden haben auf dem Gebiet des heutigen Deutschlands schon seit mindestens 1000, 1200 Jahren gelebt. Und bis heute leben sie hier. Und trotzdem gibt es auch fast schon so lange Benachteiligung, Diskriminierung. Ist das etwas, was in die Gesellschaft eingebaut ist? Das wären wir nicht los.
Ich glaube, dass das Thema einfach in der Vergangenheit zu wenig beleuchtet worden ist. Antisemitismus war auch in den letzten Jahren vorhanden. Es hat halt nur nicht die Bedeutung und die Wirkkraft entfalten können, wie jetzt in den letzten Monaten. Wenn man sich das anschaut, sehen wir immer, dass die antisemitischen Straftaten seit Jahren zunehmen. Zwar nicht so stark wie jetzt seit dem 7. Oktober, aber es war immer schon vorhanden. Die Tatsache, dass jüdische Einrichtungen weiterhin unter Polizeischutz stehen, die Tatsache, dass jüdische Schulen entsprechend geschützt werden müssen, zeigt doch eigentlich, dass das Problem nie weg war, sondern es hat halt einfach nur nicht die Bedeutung und die Wirkkraft in der Berichterstattung möglicherweise gehabt.
Es erscheint mir zumindest selbstverständlich, dass man eigentlich das Verhältnis weiter normalisieren sollte. Und meine Frage an Sie wäre, wie kann man das machen? Ich habe ein Beispiel hier mitgebracht. Vor uns liegt das Buch Die Fragemauer, 100 Antworten zum jüdischen Leben, erschienen im Verlag Hendrich und Hendrich, herausgegeben von Carsten Owens und dem Elnet. Ein Projekt, bei dem im Internet auf fragemauer.de Fragen zum jüdischen Leben eingereicht werden können von anonymen Fragenden. Und dann das Projekt versucht, auf jede dieser Fragen eine Antwort zu bringen. Ist das ein Ansatz, um damit umzugehen? Oder denn, wenn ich das so lese, habe ich das Gefühl, ganz viele von diesen Fragen sind mir schon ganz oft beantwortet worden. Aber vielleicht ist es immer noch was. Ich will Ihnen ein Beispiel geben. Da wird zum Beispiel gefragt, ob jüdische Frauen Kopftücher tragen oder ob man Helene Fischer auch in Israel hört. Das ist ja doch dann was Neues.
Also ich finde den Ansatz absolut richtig, denn das scheint ja so zu sein, dass doch einige Teile der Gesellschaft da immer noch einen Wissensbedarf haben. Und dass allein das Interesse da ist, zu wissen, zu erfahren, wie Jüdinnen und Juden in unserer Gesellschaft sozusagen leben, welche Rituale sie pflegen, ist, glaube ich, wichtig für das Verständnis miteinander. Ich finde es traurig, dass wir weiterhin sozusagen auf solche Fragestellungen eingehen müssen, weil ich mir gewünscht hätte, dass das eigentlich ein Thema der Vergangenheit ist. Ist es aber nicht. Insofern ist der Ansatz absolut richtig. Ich würde mir nur wünschen, dass man Jüdinnen und Juden nicht als Kollektiv, als was Besonderes ansieht, sondern das sind unsere Mitbürger, das sind unsere Nachbarn, das sind unsere Freunde, unsere Kollegen. Und diese Besonderheit ist doch letztendlich nur in der Religion begründet. Ansonsten sind wir doch alle gleich und stehen gleichberechtigt nebeneinander. Und jeder sollte seine Religion so ausüben, wie er das für richtig hält. Es dürfte aus meiner Sicht nicht als was Besonderes bezeichnet werden, sondern als was ganz Normales und ganz Alltägliches.
Und zumal ja auch die Wahrnehmung in der Öffentlichkeit vor dem 7. Oktober, Sie haben ihn bereits angesprochen, das Attentat der Hamas auf Israel, da sprechen wir gleich drüber, doch das Gefühl war, dass hier sehr viele Menschen aus Israel ganz selbstverständlich leben und Berlin wieder so eine Stadt geworden ist, wo auch jüdisches Leben stattfinden kann. Eine merkwürdige Vorstellung. Sie haben auch gerade selber gesagt, man erkennt ja leider in Berlin, in anderen Städten auch jüdische Einrichtungen häufig daran, dass ein Polizeiwagen vor der Tür steht oder gleich mehrere. Insofern will ich Sie mal fragen, wann waren Sie denn zuletzt in einer jüdischen Einrichtung?
Ich war kurz nach dem 7. Oktober das erste Mal nach längerer Zeit in einer jüdischen Gemeinde, wo eine entsprechende Trauerfeierlichkeit abgehalten worden ist für die ermordeten Menschen in Israel. Und ich habe auch seitdem mehrfach schon jüdische Einrichtungen besucht und an entsprechenden Veranstaltungen teilgenommen, weil es, glaube ich, wichtig ist, dass wir das Thema nochmal auf die Agenda bringen und in den Fokus stellen. Das Thema Antisemitismus ist ein Thema, das nicht nur in den extremistischen Spektren vorhanden ist, sondern es ist ein Thema, das bis weit in die Mitte der Gesellschaft hineinreicht. Sie hatten das vorhin angesprochen, der 7. Oktober, wenn man bedenkt, dass einige wenige Minuten später hier Menschen in Berlin, leider Gottes in unserer wunderbaren, offenen, liberalen Stadt Berlin, auf die Straße gegangen sind und die Ermordung von Menschen in Israel mit Süßigkeitsaktionen gefeiert haben, ist das zeigt das einfach, dass der Antisemitismus eigentlich nie weg war, sondern dass er einfach möglicherweise nur nicht gesehen worden ist.
Dazu reden wir gleich. Ich würde vorher Sie gerne noch fragen, mit welchen Eindrücken sind Sie aus diesen Besuchen gekommen? Was hat Sie da beeindruckt oder was haben Sie mitgenommen von diesen jüdischen Einrichtungen in Berlin?
Bei diesen Veranstaltungen waren sehr, sehr häufig auch Angehörige von den Geiseln dabei, die dann einfach eindrücklich geschildert haben, wie sich das da abgespielt hat, wie ihre Angehörigen, zum Teil war es der Ehepartner, zum Teil waren es Kinder, die auf einer Veranstaltung waren und die plötzlich sozusagen aus ihrem Alltag herausgerissen worden sind. Das nimmt einen natürlich schon mit, wenn man dann erzählt bekommt, in welcher fürchterlichen Situation sich zum einen die Menschen dort befunden haben, was man denen angetan hat. Es sind völlig unschuldige Menschen, die zum Teil einfach nur auf einer Feierlichkeit waren und zum Teil aber auch, wie sie um ihr Leben gekämpft haben und inzwischen versuchen, für die noch lebenden Geiseln eine Stimme zu sein, um auch letztendlich das nicht in Vergessenheit geraten zu lassen.
Jetzt haben wir ihn schon mehrfach angesprochen. Wir reden mal jetzt direkt über den 7. Oktober 2023. Mhm. Die Hamas hat Israel angegriffen. 1200 Menschen wurden ermordet, weitere 240 Menschen als Geiseln entführt. Es sind immer noch über 100 in Geiselhaft. Viele konnten auch nur tot geborgen werden. Die Debatte geht weiter, aber auch der Krieg in Gaza hält an. Die Eskalation ist alles andere als unmöglich. Die Situation ist immer noch heiß. In diesem Umfeld blickt die Konrad-Adenauer-Stiftung am 30. September 2024 in einer Konferenz, die sie Tacheles genannt hat, auf das Verhältnis Israel und Deutschland ungefähr ein Jahr nach dem 7. Oktober. Und Sie sind da mit dabei und machen die Eröffnungsveranstaltung zusammen mit Josef Schuster, dem Präsidenten des Zentralrats der Juden in Deutschland. Und der Titel dafür zumindest im Moment lautet Tacheles, worüber wir reden müssen. Insofern würde mich interessieren, ob Sie uns schon einen Einblick geben können. Worüber müssen wir denn reden? Was sind aus Ihrer Sicht die Themen, die jetzt anstehen, über die wir sprechen müssen?
Wir müssen uns natürlich irgendwie Gedanken machen, wie die derzeitige Situation im Gazastreifen ist, wie es mit den Geiseln weitergehen soll und vor allem auch, wo wollen wir eigentlich hin? Insofern finde ich es ganz wichtig, dass bei dieser Veranstaltung der Konrad-Adenauer-Stiftung unterschiedliche Akteure zusammenkommen, um aus ihren Perspektiven ihre Sichtweise darzulegen. Es ist die Situation im Gazastreifen und zwar für beide Seiten, das will ich betonen, sowohl für die Israelis, aber auch für die Palästinenser ist doch keine Situation, die wir jetzt die nächsten Jahre aufrechterhalten wollen. Tagtäglich sterben da Menschen, das sind unschuldige Menschen, die da sterben. Und insofern muss man schon miteinander ins Gespräch kommen, in die Diskussion eintreten, wie kann man längerfristig diesen Konflikt, der ja nun seit Jahren schon anhält, wie kann man längerfristig es hinbekommen, dass beide Völker friedlich nebeneinander miteinander leben können. Und insofern freue ich mich sehr auf diese Diskussionsrunde, aber auch um dem Vorwurf, der ja immer wieder gemacht wird, man würde sozusagen nur einseitig sich auf die Seite der Israelis stellen. Das ist ja ein Vorwurf, der sehr, sehr häufig kommt und sehr regelmäßig kommt, dass man dem etwas entgegnen kann. Es geht einfach um den Schutz menschlichen Lebens und zwar auf beiden Seiten. Beide Seiten müssen die Möglichkeit haben, friedlich miteinander leben zu können.
Die Militäraktion hat ja großen Protest auch in Deutschland hervorgerufen. Ich würde darüber gerne etwas später sprechen, wenn Sie erlauben, und erstmal einen Schritt zurück machen. Mhm. Denn wir sind jetzt sofort reingesprungen bei der Diskussion Antisemitismus in den 7. Oktober und das, was da in Israel vor Ort passiert. Ich würde aber gerne einen Schritt zurück machen und Sie mal fragen, was bedeutet denn Antisemitismus noch für Sie? Und da kann ich vielleicht jetzt ein kleines bisschen Ihre Vita einfließen lassen. Sie sind in Teheran geboren, haben bis Sie 12 waren im Iran gelebt, haben danach in Deutschland, sind Sie zur Schule gegangen und haben Jura studiert und promoviert und dann sind Sie zum Verfassungsschutz gegangen. Und insofern haben wir hier eine ganz vielschichtige Person vor uns, die aus ganz vielen Perspektiven dazu sprechen kann. Ich bin gespannt, welchen Hut Sie sich gleich aufsetzen bei den verschiedenen Fragen. Das werden wir sehen. Aber dieses Phänomen Antisemitismus ganz generell, worauf würden Sie sagen, kommt es an, wenn man das betrachtet? Das ist ja nicht nur Muslime, die unzufrieden sind mit dem, was da in Gaza passiert mit Kindern und Frauen, sondern es geht ja viel weiter. Vielleicht können Sie mal diese Einordnung erstmal machen, sodass wir die anderen Teile auch haben und dann sprechen wir darüber.
Ja, sehr gerne. Also ich würde beginnen sozusagen mit dem Hütchen Privatperson Felor Badenberg, die im Iran geboren wurde. Ich bin ja selbst in Teheran geboren, im Iran geboren, in einem Land, wo Menschenrechte, Freiheitsrechte, Pressefreiheit eigentlich so gut wie gar nicht existiert. So. Und habe dann hier Jura studiert und bin dann zum Verfassungsschutz gegangen. Und da habe ich das Thema Antisemitismus auch in den unterschiedlichen Phänomenbereichen erleben dürfen, kennenlernen dürfen, insofern, als dass ich festhalten kann, Antisemitismus ist kein neues Phänomen, Antisemitismus war nie weg, es war nur weniger sichtbar. Wir reden hier nicht nur vom Antisemitismus im Bereich Islamismus, dann würde man, das würde zu kurz kommen, sondern Antisemitismus ist ein Kernbestandteil der rechtsextremistischen Ideologie, Antisemitismus ist ein Kernbestandteil des Islamismus, aber auch in Teilen der linksextremistischen Szene findet man Antisemitismus. Das heißt, wir finden in allen Phänomenbereichen Kernbestandteile des Antisemitismus. Und auch, das ist ein Aspekt, was die Verfassungsschutzbehörden, und jetzt setze ich das Hütchen als ehemalige Verfassungsschützerin auf, wovor die Verfassungsschutzbehörden seit Jahren schon warnen, dass wir da in dem Bereich einfach viel klarer und viel deutlicher, und damit adressiere ich natürlich auch die Politik, werden müssen. Wir müssen auf diese Gefahren hinweisen. Das Ziel muss am Ende sein, dass jüdische Einrichtungen hier in Deutschland wie selbstverständlich da sind, ohne dass sie besonders geschützt werden müssen. Und was jetzt am 7. Oktober passiert ist und vor allem auch die Reaktion jetzt hier in Deutschland, wo Menschen auch muslimischen Glaubens, sehr viele Menschen muslimischen Glaubens auf die Straße gegangen sind und die Taten einer Terrororganisation namens Hamas gefeiert haben, muss uns zu denken geben, haben wir in dem Bereich möglicherweise zu wenig Präventionsarbeit geleistet? Haben wir es versäumt, auf die Geschichte, auf die besondere Verantwortung auch Deutschlands hinzuweisen? Haben wir es versäumt, darauf hinzuweisen, dass Deutschland eine liberale Demokratie ist, in der die Würde des Menschen unantastbar ist? Und die Würde des Menschen, die ist sowohl für Menschen jüdischen Glaubens unantastbar, sie ist für Menschen muslimischen Glaubens unantastbar und für alle anderen auch. Und insofern ist es, möglicherweise haben wir es da versäumt, auf diesen Aspekt hinzuweisen. Jetzt muss man fairerweise auch sagen, es gibt natürlich sehr viele extremistische Kräfte, die immer wieder ja auch mit antisemitischen Narrativen arbeiten, also die genau diesen Nährboden entsprechend auch bedienen. Ich rede da natürlich gerade von Rechtsextremisten, die versuchen immer wieder antisemitische Narrative bei ganz unterschiedlichen Themen unterzubringen. Denken wir mal an die Corona-Pandemie. Da hieß es plötzlich, das ist eine jüdische Elite, die dahinter steckt, mit dem Ziel eines Bevölkerungsaustausches, weil die jüdische Elite halt die Macht an sich reißen will. Also das sind Dinge, die möglicherweise nicht entschieden sichtbar und auch entlarvt worden sind. Und da glaube ich schon, dass wir da noch einen weiten Weg vor uns haben.
Ich will nochmal nachfragen zu dieser Differenzierung, die Sie gerade gemacht haben zwischen islamistischem Antisemitismus, rechtsextremem, linksextremem Antisemitismus. Sehen Sie da eine gemeinsame Wurzel oder sind das auch unterschiedliche Zugänge, unterschiedliche Formen von Hass, gewissermaßen Antisemitismen verschiedene?
Also der Antisemitismus ist ja letztendlich Hass gegen Jüdinnen und Juden. Und zum Teil wird dann der Staat Israel, das ist sozusagen ein Zusatzaspekt, zum Teil wird der Staat Israel als jüdisches Kollektiv verstanden, weshalb man ja auch die Existenzberechtigung Israels in Frage stellt. Also ich glaube, die Gemeinsamkeit ist einfach sozusagen die Infragestellung der Existenzberechtigung jüdischer Menschen. Ich glaube, das kann man schon festhalten. Und dann ist das halt je nachdem, in welchen Bereichen man sich bewegt, beispielsweise im Bereich Islamismus, denken wir an die Hamas, denken wir an die Hisbollah, denken wir an ISPK, also Islamischer Staat, Provinz Khorasan. Da ist der Antisemitismus tief verwurzelt. Da geht es tatsächlich darum, dass man Israel von der Landkarte streichen will. In der rechtsextremistischen Ideologie wird Antisemitismus oder beziehungsweise der Hass gegen Jüdinnen und Juden, das ist die Grundlage der rechtsextremistischen Ideologie. Da wird der Jüdinnen und Juden werden für alles Schlechte auf dieser Welt, jetzt mal ganz vereinfacht gesagt, verantwortlich gemacht. Und bei Linksextremisten ist es tatsächlich eher in Teilen der linksextremistischen Szene ist das abgeschwächt in der Form, als dass man eher die Existenzberechtigung Israels und damit Israel als Kollektiv ansieht und infrage stellt.
Wir diskutieren ja häufig auch im Zusammenhang ganz verschiedene Formen von so Ismen. Ich nenne Ihnen mal einige: Islamismus, Rassismus und auch Antisemitismus. Hängen die eigentlich alle zusammen ideologisch oder lohnt es sich zu differenzieren und zu sagen, nein, nein, das sind verschiedene Kategorien? Und insbesondere im Rahmen unseres Gesprächs ist der Antisemitismus ist eben doch etwas ganz Besonderes, der auch eine eigene Befassung verdient hat.
Also Antisemitismus ist neben Rassismus andere Formen der Diskriminierung oder sonstige Formen der gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit zu sehen. Ich würde das nicht als alternativ bezeichnen, sondern Antisemitismus ist letztendlich eine besondere Prägung einer extremistischen Bestrebung. Und ich plädiere dafür, weil nicht jeder Extremist ist gleich ein Antisemit. Also da muss man schon unterscheiden, richtet sich sozusagen diese verfassungsfeindliche Bestrebung gegen Personen jüdischen Glaubens, gegen den Staat Israel, oder ist das tatsächlich nur einfach, weil jemand aufgrund seiner Ethnie, aufgrund seiner Nationalität insgesamt in Frage gestellt wird. Ich glaube, da muss man schon unterscheiden. Aber in der rechtsextremistischen Szene geht Rassismus sehr, sehr häufig mit Antisemitismus einher.
Jetzt haben Sie selber gesagt, da gibt es noch einen Unterschied. Insofern würde mich doch interessieren, sind Antisemiten eigentlich automatisch Verfassungsfeinde?
Also wer sozusagen die Existenzberechtigung jüdischer Menschen in Frage stellt, stellt die Würde dieser Menschen in Frage. Und damit ist das eine extremistische Bestrebung und damit ist er ein Extremist, ja. Oder ein Verfassungsfeind, wie Sie es genannt haben.
Als nachfolgende Frage dann fragen, wenn jetzt häufig gesagt wird, we stand with Israel, auch ja zu Recht, gibt es dann eigentlich eine Art und Weise, mit Antisemiten zu sprechen, die sie davon wieder abbringt? Oder ist das letztlich tatsächlich eine Frage, wie kann man das bekämpfen? Kann man mit Antisemiten in sinnvoller Art und Weise sprechen und auch in das Gespräch kommen, wenn sie sagen, das sind Verfassungsfeinde? Oder ist das tatsächlich eine Abwehrhaltung, wo man sagen muss, das können wir auf keinen Fall akzeptieren? Sie haben ja selber gesagt, es geht bis in die Mitte der Gesellschaft. Also es ist ja nicht so ganz einfach, dass man da nur sagt, das sind so ein paar Extreme, sondern Antisemitismus ist leider ziemlich verbreitet.
Also ich würde immer das Gespräch suchen, denn was ist denn die andere Möglichkeit? Die andere Möglichkeit ist es, sie sozusagen in ihrem Glauben zu lassen. Und weil sehr häufig ja gerade extremistische Akteure bemüht sind, antisemitische Narrative zu verbreiten. Ich habe ja vorhin erzählt von der Corona-Pandemie, da ist eine jüdische Elite, die einfach nur Geld damit machen will. Und deshalb spielen sie uns was vor. Es ist schon wichtig, mit den Menschen, die warum auch immer für solche Erzählungen empfänglich sind, ins Gespräch mit einzubringen und versuchen sozusagen die Hintergründe zu erfahren, um sie im optimalsten Fall vom Gegenteil zu überzeugen. Und insofern plädiere ich immer dafür, für Aufklärung ins Gespräch kommen und versuchen, denjenigen durch Sachargumente vom Gegenteil zu überzeugen.
Weiter gefragt auf dieser Linie. Ich hatte den Eindruck gelegentlich, dass in der Politik das We Stand With Israel sehr stark gemacht wurde, dass man gesagt hat, selbstverständlich sind wir solidarisch und zumindest in Teilen der Bevölkerung das gar nicht so notwendigerweise geteilt wurde, sondern auch große Skepsis besteht. Wir reden nachher noch da spezifisch drüber, aber ganz grundsätzlich, sehen Sie da eine Entfremdung zwischen dem politischen Diskurs und dem, was die Leute auf der Straße so reden, oder würden Sie sagen, naja, es gibt vielleicht Teile der Gesellschaft, aber im Großen und Ganzen funktioniert der Diskurs und wir können auch uns über schwierige Fragen austauschen?
Also ich glaube, ich weiß, was Sie meinen, und ich glaube, das Problem ist, dass sehr, sehr häufig die israelische Regierung gleichgesetzt wird mit Israel, mit dem Staat Israel. Und ich glaube, das ist letztendlich der Fehler. Denn man würde doch auch nicht auf die Idee kommen, die Iranerinnen und Iraner mit der iranischen Regierung gleichzusetzen. Da liegen Welten dazwischen. Genauso wie in Israel Welten zwischen der israelischen Regierung und die Entscheidungen, die dort auf Regierungsebene getroffen werden, und den israelischen Bürgern. Also insofern glaube ich, ist das Problem, dass das sehr, sehr häufig gleichgesetzt wird und dass damit der ein oder andere aufgrund der Entscheidung der israelischen Regierung, die man durchaus natürlich auch kritisch hinterfragen kann, insgesamt den Staat Israel und damit letztendlich auch die jüdischen Menschen in Frage stellt. Und das darf es nicht sein.
Wir sprechen gleich noch drüber, auch was zulässige Kritik darf und wo sie endet. Das ist noch ein spannender Teil. Ich will vorher noch eine Frage stellen zu diesem gesellschaftlichen Aspekt. Nämlich häufig wird ja islamischen Verbänden und Kulturorganisationen der Vorwurf gemacht, sie würden sich nicht hinreichend zum Thema Antisemitismus äußern oder sich nicht hinreichend distanzieren. Teilen Sie diese Kritik oder wie sieht es aus Ihrer Sicht um die muslimische Community gerade und ganz besonders in Berlin? Da ist ja auch, also Sie haben es vorhin angesprochen, es wurden zum Teil Süßigkeiten verteilt. Sie haben selber in einem Interview gesagt, Sie sind mal durch Neukölln gelaufen. Mhm. Also wie ist da aus Ihrer Sicht die Lage?
Also die Frage ist, kann ich sozusagen von muslimischen Verbänden jetzt erwarten, dass sie sich von den Taten am 7. Oktober distanzieren und sich offiziell zum Staat Israel bekennen? Da muss ich ganz ehrlich sagen, dann würde man ja damit suggerieren, als würde man unterstellen, sie sind ansonsten auf der Seite der Hamas oder begrüßen das, was die Hamas als Terrororganisation gemacht hat. Das ist eine Gratwanderung. Natürlich wünsche ich mir, dass wenn solche barbarische Taten in Israel passieren, wo Menschen ermordet werden, wo Menschen aus ihren Häusern gezogen werden, wo kleine Babys in irgendwelche Mikrowellen gesteckt werden, dass sich alle Menschen hier in Deutschland von solchen Taten distanzieren und ihr Bedauern zum Ausdruck bringen. Ich würde aber nicht per se, nur weil sich ein muslimischer Verband nicht dazu geäußert hat, würde ich nicht per se den Schluss ziehen, dass sie mit der Hamas sympathisieren. Das würde ich nicht machen, aber ich hätte es mir gewünscht, weil das einfach etwas ist, was es in den letzten Jahren so in der fürchterlichen Intensität einfach nicht gegeben hat. Wir haben alle die Bilder gesehen und deshalb hätte ich es mir gewünscht, dass man sich hinstellt und sein Bedauern zum Ausdruck bringt und sich optimalerweise auch noch von solchen Taten distanziert. Aber einen anderen Schluss würde ich nicht zwangsläufig daraus ziehen.
Vielleicht auch so, wie Sie vorhin gesagt haben, so wie man auch Jüdinnen und Juden nicht als Kollektiv sehen kann, hat man ja immer häufig in der Diskussion den Eindruck, dass irgendwie, weil auf der Sonnenallee Leute schreckliche Dinge gemacht haben, sind jetzt mit einmal alle Musliminnen und Muslime da irgendwie in Mithaftung zu ziehen. Und so ist es ja nicht, auch nicht in Berlin. Aber es hören uns ja die Leute im ganzen Land zu. Also deshalb lohnt es sich vielleicht auch die Differenzierung zu sagen, nein, nein, das müssen schon die einzelnen Menschen auch miteinander ausmachen.
Also das möchte ich gerne unterstreichen. Das ist völlig absurd zu glauben, dass alle Muslime und Muslime nun irgendwie die Taten der Hamas begrüßen, nur weil sie sich nicht zu Wort gemeldet haben. Das ist es nicht. Ich glaube, wir müssen wegkommen von diesen Verallgemeinerungen, die immer wieder vorgenommen werden und den konkreten Fall betrachten. Also insofern, es gibt viele, viele Muslime, die sich entsprechend auch geäußert haben. Es gibt auch viele Muslime, die sich zwar nicht öffentlich geäußert haben, aber in kleineren Kreisen geäußert haben. Nur weil jetzt ein Rechtsextremer hier beispielsweise in Deutschland eine fürchterliche Tat begeht, erwarte ich doch auch nicht, dass jeder deutsche Bürger sich hinstellt und sich davon distanziert. Also insofern finde ich, darf man da nicht mit zweierlei Maß messen.
Sie haben gesagt, konkreter Fall, dann reden wir doch nochmal über den 7. Oktober und seine Folgen und was seitdem passiert ist, denn das ist ja so eine Zäsur, muss man sagen, in der doch seitdem vieles sich in Gang nochmal gesetzt hat. Am 25. Januar 2024 hat Felix Klein, der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung, gesagt, seit dem Massaker der Terrorgruppe Hamas hat es in Deutschland 2249 antisemitisch motivierte Straftaten gegeben. Das war also knapp 3 Monate nach dem Massaker. Er sagte auch, ein erheblicher Teil sei nicht direkt nach dem 7. Oktober gegangen worden, sondern Wochen und Monate danach. Und es wurde auch darauf hingewiesen, dass viele Jüdinnen und Juden in Deutschland seitdem Angstzustände haben, psychische Belastungen erfahren. Und mir ist aufgefallen dabei, wie viele Fälle in Berlin registriert wurden, dass eben doch in Berlin vieles stattfindet. Ich habe da die genauen Zahlen nicht, sondern nur von 2022. Da hat das BKA in Deutschland 2480, also knapp 2500 Fälle registriert, 386 in Berlin, also 15% ungefähr. Die Berliner Bevölkerung ist relevant weniger als das. Ist das besonders virulent, das Thema in Berlin? Etwas, das besonders stark die Debatte bestimmt? Oder worauf würden Sie das zurückführen, dass das so stark hier stattfindet?
Es ist tatsächlich so, dass nach dem 7. Oktober gerade hier in Berlin viele, viele Demonstrationen, Versammlungen, Kundgebungen stattgefunden haben, wo es auch entsprechend versammlungstypische Straftaten gab. Sei es jetzt, dass man Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen gezeigt hat, sei es, dass man verbotene Parolen ausgerufen hat. Und da gab es ja auch, ist es ja auch zu körperlichen auf Aufeinandertreffen gekommen zwischen pro-palästinensische Gruppierungen und pro-israelische Gruppierungen. Also es hat sich in Berlin möglicherweise, weil wir hier eine große sowohl jüdische Community haben, aber auch eine muslimische Community haben, ist es hier in Berlin verstärkt aufgetreten. Es ist aber jetzt kein Berlin-spezifisches Problem. Das wäre, glaube ich, zu kurz gegriffen. Aber wir haben in Berlin leider feststellen müssen, dass die Zahl der antisemitischen Straftaten, die bei der Staatsanwaltschaft hier in Berlin bearbeitet worden sind, dramatisch ab dem Zeitpunkt zugenommen hat. Und was mir total wichtig ist, weil das immer wieder auch in der Berichterstattung suggeriert worden ist, die pro-palästinensischen Kundgebungen, Demonstrationen würden erschwert werden, würden mit Auflagen versehen werden, die kaum zu erfüllen seien, und man dürfe seine Meinung hier in Deutschland nicht äußern. Dem muss ich entschieden entgegentreten. Denn das ist nicht richtig, wenn man sich die Zahlen der Polizei hier geben lässt, dann stellt man fest, dass in Berlin weniger als 7% von Versammlungen und Kundgebungen verboten worden sind. Weniger als 7%. Die Polizei war immer bemüht, und das ist auch absolut richtig, weil das Versammlungsrecht, das Demonstrationsrecht ein hohes Gut ist in unserer liberalen Demokratie. Die Polizei war immer bemüht zu schauen, einen Ausgleich zu bekommen. Auf der einen Seite den pro-palästinensischen Gruppierungen die Möglichkeit zu geben, ihre Meinung zu äußern und auch ihr Leid zu klagen, denn auch pro-palästinensische Gruppierungen haben Verwandte im Gazastreifen, die natürlich unter der Situation leiden. Insofern ist es wichtig, denjenigen auch die Möglichkeit der Äußerung zu geben. Aber es gibt eine Grenze aus meiner Sicht, und die darf nicht überschritten werden. Und die ist leider sehr, sehr häufig überschritten worden, wenn man sich die Zahlen der Straftaten hier in Berlin anschaut. Das ist das Strafrecht. Und da gibt es für mich, ehrlich gesagt, keine Erklärung und Rechtfertigung mehr.
Bei Erststimme sprechen wir mit Fedor Badenberg, der Senatorin für Justiz und Verbraucherschutz in Berlin. Auch deshalb sprechen wir jetzt über die Vorkommnisse in Berlin. Hat es auch damit zu tun, was Sie gerade beschrieben haben? Sie haben in einem Interview 2023 im November gesagt, wer from the river to the sea skandiert, kriegt ein Verfahren. Also dieser Gedanke, auch vermeintlich kleine Dinge sollten verfolgt werden. Das sind nicht einfach nur Äußerungen, sondern auch das überschreitet schon die Grenze. Ist das die Linie, die funktioniert in Berlin? Ist das etwas, womit Sie und womit auch die Polizei gut arbeiten kann?
Die Bundesinnenministerin, die hat ja sowohl die Hamas, aber auch insbesondere Samidun hier in Berlin verboten. So, und im Rahmen dieser Verbotsverfügung sind auch bestimmte Parolen, Slogans, Kennzeichen, die Samidun zuzuordnen worden, waren als verbotswidrig eingestuft worden. So, und insofern ist das, wenn jemand eine verbotene Parole ausruft, ist das natürlich ein erster Anhaltspunkt für die Staatsanwaltschaft zu ermitteln. Das bedeutet nicht, dass automatisch eine Verurteilung am Ende des Verfahrens steht, aber das ist der Anfangsverdacht, den die Staatsanwaltschaft benötigt, und es war insofern gut, als in der Hinsicht zumindest Klarheit geschaffen worden ist, auch für die Strafverfolgungsbehörden, in welchen Fällen ein Ermittlungsverfahren einzuleiten ist, in welchen Fällen nicht. Zweitens ist ganz wichtig, glaube ich, dass der Staat in einer solchen Situation, wo strafrechtlich relevante Äußerungen getätigt werden, natürlich auch Handlungsfähigkeit unter Beweis stellen muss. Und insofern war es auch richtig, diese Fälle konzentriert und zügig zu bearbeiten. Ich habe hier in Berlin, und jetzt setze ich das Hütchen als Justizsenatorin auf, gerade hier in Berlin haben wir bei der Staatsanwaltschaft Vorsorge getroffen, insofern, dass wir zum einen einen Krisenstab eingerichtet haben für die Polizei. Warum? Sie müssen sich vorstellen, die Polizeikräfte, die auf der Straße stehen, die mit diesen Ereignissen konfrontiert sind, die mit entsprechenden Äußerungen und Handlungen konfrontiert sind, müssen natürlich auch einen Anhaltspunkt dafür haben, wo ist eine entsprechende Anzeige zu erstellen und in welchen Fällen nicht. Das sind ja rechtlich schwierige Fragestellungen, die man manchmal innerhalb weniger Minuten treffen muss. Und deshalb hatten wir einen Krisenstab eingeräumt, Ansprechpersonen für die Polizei hier in Berlin, damit die Polizeikräfte die Möglichkeit haben, sich auch eine schnelle rechtliche Ersteinschätzung einzuholen. Schulen. Wir haben auf der anderen Seite dafür gesorgt, dass diese Vorfälle, um auch ein Zeichen der Wehrhaftigkeit des Rechtsstaates zu setzen, sehr zügig und sehr schnell bearbeitet werden. Es sind keine Einstellungen aufgrund von Geringfügigkeit vorgenommen worden, weil es uns genau wichtig war zu sagen, bis hierhin und nicht weiter. Wir dürfen und wir werden Antisemitismus nicht tolerieren.
Würden Sie sagen, dass sich der Staat vorher zu sehr in die Enge getrieben hat? Es fühlt sich doch sehr wie ein Wetterwechsel an, also dass jetzt ein anderer Umgang auch mit eben zum Beispiel solchen Sprüchen herrscht. Oder ist das nur eine Fortschreibung dessen, was ohnehin schon gemacht wurde, jetzt mit noch mehr Durchsetzungskraft?
Ich glaube, vorher war es natürlich in der Intensität und in dem Umfang nicht vorhanden. Aber ich kann Ihnen nur sagen, was die Staatsanwaltschaft hier in Berlin angeht. Die Staatsanwaltschaft in Berlin hat antisemitische Straftaten stets verfolgt und nicht eingestellt. Aber in der Intensität war das ja gar nicht so sichtbar. Insofern hielten sich die Verfahren in Grenzen. Aber das ab dem 7. Oktober ist die Zahl ja stetig nach oben gegangen.
Ich will Ihnen dazu noch eine Frage stellen, die locker 20 bis 30 Promotionen wert ist. Insofern haben Sie ungefähr 3 Sätze, das zu beantworten. Nämlich die sich anschließende Frage, ob gerade bei so einem gesellschaftlichen Phänomen Strafrecht notwendigerweise die richtige Antwort ist. Also dann eine Strafe auszusprechen und zu sagen, du kriegst jetzt Tagessätze oder du wirst irgendwie eingesperrt in den schlimmen Fällen. Was gibt es noch an Möglichkeiten, damit umzugehen und darauf zu reagieren, was nicht auf diesem Strafe und dann ist man irgendwie wieder gut nachher Prinzip beruht?
Ja, also ganz, ganz sicher ist das Strafrecht nicht die einzige Lösung, die das Problem beseitigen wird. Aber Strafrecht ist natürlich oder die strafrechtliche Verurteilung oder zur Verantwortungsziehung für strafrechtlich relevantes Verhalten ist natürlich etwas, wo ein Rechtsstaat dann auch funktionieren muss, weil man ansonsten den Eindruck hat, ich kann machen, was ich will, da greift sowieso keiner durch. Dieser Eindruck darf niemals geschehen. Insofern ist es schon wichtig, dass entsprechende Verfahren auch eingeleitet und auch zügig zu Ende geführt werden. Völlig unabhängig davon müssen wir uns die Frage stellen, gerade nach dem 7. Oktober, ob, wie gesagt, das Thema nochmal auch im Bereich Bildung ganz anders angegangen werden muss. Wir alle haben in der Schule irgendwann mal die deutsche Geschichte erfahren. Aber es gibt ja auch Menschen, die zu einem viel späteren Zeitpunkt, nämlich nach der Schulzeit oder nach dem Alter, wo man die Schule besuchen kann, zu uns kommen. Und da müssen wir uns die Frage stellen, müsste man nicht schon allein aufgrund der besonderen Verantwortung, die wir alle hier haben. Wir haben diese Geschichte, die wir mit uns tragen. Und diese Geschichte muss nicht zwangsläufig jedem Menschen, der hier neu bei uns ankommt, bekannt sein. Und deshalb finde ich das schon wichtig, dass man in dem Bereich auch nochmal investiert, dass man Menschen, die hier hinkommen, beispielsweise durch Rechtskundeveranstaltungen auch nochmal vor Augen führt, was eigentlich hier im Dritten Reich passiert ist und sie auch mit den Bildern konfrontiert. Ich glaube, alles andere, wir können nicht erwarten, dass das jeder von sich aus weiß, sondern das muss, finde ich, noch viel, viel deutlicher bekannt gemacht werden.
Ich habe jetzt vor kurzem gesehen, dass es auch schon Ansätze gibt, das in Computerspielen zu verarbeiten. Das finde ich ganz spannende Angehensweise, dass es nicht immer nur durch die Schule und durch Wissensvermittlung, sondern auch auf anderen Wegen vielleicht vermittelt werden kann.
Definitiv. Und es reicht auch nicht aus, nur das Liste zu zeigen, sondern da ich glaube, gerade im Bereich Bildung muss wahnsinnig viel investiert werden. Das ist, glaube ich, bei sehr, sehr vielen Leuten ist das einfach eine Wissenslücke, die vorhanden ist.
Sprechen wir über das Leben von Jüdinnen und Juden in Deutschland, in Berlin ganz konkret. Wir haben es vorhin gesagt, nach dem 7. Oktober gab es Angst, gab es Verunsicherung. Und auch jetzt, wenn Sie sagen, die Geschichte, naja, eine der Taktiken der Nazis war ja zum Beispiel Hakenkreuze draußen an die Häuser zu sprühen und den Leuten Angst zu machen. Das ist jetzt wieder vorgekommen. Es wurden Hamas-Symbole an Häuser gesprüht und es hat eben Hamas-Symbole beklebt, Hakenkreuze gesprüht. Es hat dazu geführt, dass viele Jüdinnen und Juden sich nicht mehr trauen, ihr Jüdischsein zu zeigen. Es führt dazu, dass sie zum Beispiel die Mesusa vom Türrahmen entfernen, dass sie in der Öffentlichkeit keine Kippa tragen, solche Dinge. Was ist die Möglichkeit, damit umzugehen, den Mut zu verschaffen, wenn man sich alleine fühlt und wenn man eben so eine Verunsicherung fühlt in einer Stadt, die einem vorher als Zuhause vorkam?
Also ich kann natürlich die betroffenen Menschen total gut verstehen, dass sie verunsichert sind, dass sie Angst haben, nicht nur Angst um sich selbst, sondern auch um die Familienangehörigen. und dass sie dann im Einzelfall für sich entscheiden, bestimmte Symbole nicht zu tragen, um nicht als Jude oder als Jüdin identifiziert zu werden. Das kann aber nicht die Lösung am Ende sein. Die Lösung kann es nicht sein. Auch Polizeipräsenz hilft natürlich, um das sozusagen das Gefühl, das Schutzgefühl zu erhöhen. Das ist aber nicht die Lösung. Wie gesagt, ich glaube, wir müssen da viel, viel klarer in der Kommunikation sein, viel mehr in Bildung investieren, auch gerade in der Grundschule. Man kann schon den Kindern beibringen, was es eigentlich heißt, mit dieser Geschichte zu leben und was wir daraus lernen müssen. Und bestimmte Erzählungen, die es immer wieder gibt, die sie möglicherweise vielleicht auch zu Hause erzählt bekommen, zu Hause erfahren, einfach widerlegen. Also ich glaube, es ist ein Maßnahmenkatalog. Nicht nur das eine oder das andere wird, glaube ich, Antisemitismus aus der Welt schaffen. Es ist ein langer Prozess. Es ist wichtig, dass wir diesen Prozess ernst nehmen und nicht nur mit Sonntagsparolen versuchen, das Problem aus der Welt zu schaffen. Das wird nicht funktionieren.
Und auf der anderen Seite, die Zivilgesellschaft ist auch verunsichert, weiß nicht ganz genau, wie man mit der neuen Situation umgehen soll. Viele Veranstaltungen, die sich mit jüdischem Leben beschäftigen, sind nicht mehr so einfach und ohne weiteres durchzuführen, weil es Sicherheitsbedenken gibt. Ich will Ihnen ein Beispiel herausgreifen. Die Konrad-Adenauer-Stiftung in Bonn plant eine Ausstellung Sei ein Mensch und da sollen Fotos gezeigt werden und da wurde jetzt mit Absprache der Polizei keine öffentliche Werbung gemacht, um bloß nicht die Falschen auf den Plan zu rufen. Es wurde die Ausstellungszeit verkürzt, damit man das besser schützen kann und so weiter und so fort. Also das ist ja so ein Chilling-Effekt. Also man traut sich gar nicht mehr so richtig oder man sagt auch, es besteht konkrete Gefahr für Leib und Leben, nicht nur für Jüdinnen und Juden, das ist schlimm genug, sondern für alle anderen auch noch. Und mit einem Mal ist es vielleicht ein Problem von uns allen, aber was sehen Sie da an Möglichkeiten, mit so etwas umzugehen? Mhm. Wird sich das vielleicht auch wieder beruhigen?
Jetzt würde ich gerne das Hütchen als ehemalige Verfassungsschützerin aufsetzen. Ich kann Ihnen nur sagen, ich war sehr häufig mit solchen Fällen konfrontiert, wo es darum geht, die richtige Entscheidung zu treffen. Wir haben, wie gesagt, in der Regel immer wieder streitende Interessen. Wir haben auf der einen Seite natürlich das Interesse, dass eine solche Veranstaltung gut verläuft, dass es zu keinen Zwischenfällen kommt, dass es zu keinen Gewalttaten kommt. Auf der anderen Seite weiß man in der Regel als Sicherheitsbehörde, dass bestimmte Gefahren drohen, weil sich möglicherweise einige Gruppierungen oder Organisationen darauf vorbereiten, eine solche Veranstaltung zu sprengen. Und da sind die Sicherheitsbehörden in der Regel in der schwierigen Situation, die richtige Entscheidung zu treffen. Am Ende ist das eine Abwägungsentscheidung. Und je höher die Gefahr, dass Menschen bei einer solchen Veranstaltung zu Schaden kommen, desto stärker reglementiert wird die Veranstaltung am Ende auch. Aber ich kann Ihnen nur sagen, zumindest aufgrund meiner Erfahrung, habe ich immer den Eindruck gehabt, dass die Stellen, die mit einer solchen Entscheidung betraut waren, es sich sehr schwer machen, viele Auflagen oder viele Einschränkungen auszusprechen. Und wenn sie es tun, dann nur zum Schutze der Veranstaltung, zum Schutze der Veranstalter. Ich kann aber trotzdem die andere Seite verstehen, die dann sagt, warum müssen wir eigentlich jetzt kürzer treten, warum müssen wir uns einschränken, nur weil sich bestimmte Leute an die Regeln nicht halten. Das kann ich total verstehen, das ist absolut menschlich, aber glauben Sie es mir, die Behörden machen es sich nicht einfach bei so einer Entscheidung.
Aber das wäre doch wahrscheinlich auch der richtige Ansatz, prinzipiell erstmal zu sagen, ist mir doch egal, Hauptsache ich kann mit meinen jüdischen Freundinnen und Freunden, ich kann das, was ich hier sagen will, auch weiterhin in der Öffentlichkeit sagen, ich lasse mich doch nicht einschüchtern. Dass man dann gelegentlich vielleicht dann doch vorsichtig sein muss, gehört dazu. Aber ist das die richtige Reaktion, zu sagen, wir machen erstmal weiter und Zivilgesellschaft muss sich behaupten und auch durchsetzen?
Wie gesagt, ich kann das wahnsinnig gut nachvollziehen, aber die Vertreter und Vertreterinnen der jeweiligen Sicherheitsbehörde, die haben ja auch Fürsorgepflichten, die sie erfüllen müssen. Und solche Entscheidungen fallen am Ende nur zum Schutze der Veranstalter, zum Schutze auch der Teilnehmenden, die an solchen Veranstaltungen dabei sind.
Ich würde gerne in diesem Komplex, was ist seit dem 7. Oktober passiert, noch zwei spezifische Fälle ansprechen. Der eine war sogar schon vorher und das betrifft so radikalisierte Einzeltäter. Mhm. Wir haben den Fall am 9. Oktober 2019. Der rechtsextreme Stefan Ballier hat einen Angriff auf die Synagoge in Halle im Paulusviertel versucht. Er ist zum Glück bei dem Versuch gescheitert, tötet aber trotzdem mehrere Passanten. Mhm. Mit einer Schusswaffe versucht er sich da Zugang zu verschaffen und in der Synagoge ein Massaker anzurichten. werden. Und jetzt der Fall München vor wenigen Wochen hat während einer Trauerfeier für die 1972 ermordeten Olympioniken, die da durch palästinensische Terroristen ermordet wurden, währenddessen hat einer versucht, ein 18-Jähriger mit Langwaffe und Bajonett, ich zitiere die Presseberichterstattung, sowohl auf das NS-Dokumentationszentrum als auch auf das israelische Generalkonsulat zu schießen. Wurde dann erschossen von der Polizei, als er das Feuer auf die eröffnet hat. Können Sie uns da, also mich interessiert natürlich einerseits die Perspektive der Polizei auf sowas, ist ja ein schrecklicher Fall, damit umzugehen, aber andererseits auch, haben Sie da irgendeinen Umgang mit solchen radikalisierten Einzeltätern? Können das die Sicherheitsapparate noch besser abfangen oder gibt es dieses Restrisiko, das immer beschrieben wird?
Früher war es so, dass Extremisten und Terroristen, die hatten eine organisatorische Heimat. Die waren entweder in Parteien oder in Vereinen organisiert. Sie waren viel, viel sichtbarer. Also wenn wir jetzt beispielsweise Stefan Bayer, früher waren es die Rechtsextremisten, die hat man an ihren Springerstiefeln erkannt, an der Glatze erkannt. Heute ist es ganz anders. Heute sieht man sie oder man würde sie nicht sofort als einen Rechtsextremisten identifizieren. Und das macht das Ganze schwierig für die Sicherheitsbehörden insofern, als dass radikalisierte Einzeltäter radikalisiert sehr, sehr häufig durch die sozialen Medien, sehr häufig im Internet, dass radikalisierte Einzeltäter natürlich für die Sicherheitsbehörden sehr schwer zu identifizieren sind. So, und weil nämlich keine organisatorische Anbindung da ist. Wenn ich jetzt beispielsweise den dritten Weg nehme, da gucke ich mir den Verein an, ich gucke mir die Hauptakteure an, ich kann mich ganz, ganz gezielt mit diesen Hauptakteuren auseinandersetzen als Sicherheitsbehörden und versuchen, Vorsorgemaßnahmen zu treffen, indem ich sie beispielsweise beobachte. Aber Einzeltäter ohne organisatorische Anbindung, wo fangen sie an? Wo hören sie auf? So, und das ist so ein bisschen, das macht das Ganze für die Sicherheitsbehörden sehr, sehr schwierig. Wenn man bislang noch nicht relevant in Erscheinung getreten ist, dann ist es für die Sicherheitsbehörden eigentlich kaum möglich, auf solche Personen aufmerksam zu werden. So, und das ist so ein bisschen das Problem, diese ohne organisatorische Anbindung radikalisierte Einzeltäter. Gibt es übrigens nicht nur in der rechtsextremistischen Szene. Vorreiter waren eigentlich die Einzeltäter im islamistischen Bereich, wo man dann angeheuert worden ist. Vollkommen anonym und unbekannt ist man angeheuert worden für den Dschihad, dies und jenes zu tun und am besten so viele Menschen wie möglich zu töten. Das gab es früher nur im Islamismus. Jetzt gibt es leider auch in der rechtsextremistischen Szene schon seit Jahren Trend steigend. Und das macht die Arbeit der Sicherheitsbehörden sehr, sehr einfach. Für die Sicherheitsbehörden, natürlich schaut man sich im Internet um. Natürlich guckt man, ob man auf bestimmte Personen aufmerksam wird, weil sie sich sehr, sehr gewalttätig äußern. Natürlich guckt man, ist derjenige, der sich gewalttätig geäußert hat, auch im Besitz einer Waffe, ja oder nein? Und dann kann man entsprechend handeln. Aber es ist ein Ding der Unmöglichkeit zu glauben, dass man sozusagen das gesamte Internet irgendwie im Auge behalten kann. Aber ich glaube, da sind wir uns auch alle einig.
Wir haben das Internet jetzt auch immer nur so angetippt. Ich habe das vermieden, weil man da so lange allein drüber sprechen kann und sich irgendwie alle einig sind. Und es ja auch große Debatten gibt darüber, wie man stärker überwachen sollte. Das habe ich jetzt gedacht, muss nicht unbedingt in diesem Gespräch passieren, sondern das gilt ja auch für andere Bereiche des Strafrechts. Ich will noch zum Abschluss unseres Gesprächs auf ein spezifisches Thema zu sprechen kommen, das hier in Berlin eine Diskussion macht, die Sie mit angestoßen haben. Die zurückgeht auf den Vorschlag von Joe Cialo, der im Kulturbereich die Antidiskriminierungsklausel durchsetzen wollte, die dann aus verschiedenen Gründen zurückgezogen wurde. Und Sie haben das jetzt erweitert und eine Demokratieklausel vorgeschlagen, die im Wesentlichen besagt, ich lasse Sie es gleich selber beschreiben, aber im Wesentlichen besagt, wer sich gegen die Rechtsordnung wendet, darf kein staatliches Geld kriegen, darf keine Förderung kriegen. Vielleicht können Sie selber noch mal beschreiben, worum es geht und was genau die Ziele sind.
Genau, also mir geht es darum, dass wir als Staat kein Interesse daran haben können, mit staatlichen Mitteln Verfassungsfeinde finanziell zu unterstützen. Jemand, der die Existenzberechtigung des Staates in Frage stellt, jemand, der die staatliche Ordnung beseitigen will, der kann nicht noch mit staatlichen finanziellen Mitteln ausgestattet werden. Und mein Vorschlag war es, sozusagen zu schauen, wenn ich als Staat ein Interesse habe, jemanden finanziell zu unterstützen, muss derjenige mit beiden Füßen auf dem Boden des Grundgesetzes stehen. Und das ist aus meiner Sicht eine Selbstverständlichkeit. Es geht gar nicht jetzt um um einzelne Werke oder sonst irgendwas. Es geht um die Zuwendungsempfänger. Wenn jemand als verfassungsfeindlich eingestuft worden ist, dann kann derjenige nicht auch noch vom Staat finanziell unterstützt werden. Und ich hatte darum gebeten, die Diskussion nicht nur auf den Kulturbereich zu beschränken, weil warum denn nur die Kultur? Es ist genauso verwerflich, wenn ich im Justizbereich oder im Bildungsbereich Organisationen, Gruppierungen finanziell unterstütze, die den Staat bekämpfen. So, und deshalb hatte ich gesagt, es reicht nicht aus, sozusagen eine Antisemitismusklausel nur für den Kulturbereich zu schaffen, sondern wir als Staat wollen keine Verfassungsfeinde auch noch finanziell unterstützen. Und das ist sozusagen mein Bestreben.
Würden Sie da einmal das Bild für uns gerade rücken? Ich habe so den Eindruck, also wenn Sie auch sagen, zum Beispiel soziale Projekte könnten ja auch, würden ja auch darunter fallen, wenn Sie Förderung kriegen wollen, muss das vorher überprüft werden. Wie sehen Sie denn hier die Lage? Man kriegt dann manchmal in der Diskussion den Eindruck, es gibt da so einen morastigen Untergrund von gefährlichen Jugendclubs, die irgendwelche Sachen machen, die wir nicht wissen. Es handelt sich ja wahrscheinlich eher um Einzelfälle und wenn dann jemand auffällig wird.
Also, das ist absolut richtig. Es geht, wie gesagt, es geht nicht um einzelne Projekte, sondern wenn eine Organisation einen entsprechenden Antrag stellt auf Förderung durch den Staat, dann muss derjenige auf dem Boden des Grundgesetzes stehen. Das heißt, wenn derjenige allerdings als Extremist eingestuft worden ist, dann kann er dieses Geld nicht bekommen. Mir geht es, wie gesagt, nicht um ein einzelnes Projekt, mir geht es nicht um ein einzelnes Bild oder sonst irgendwas, sondern mir geht es darum, steht der Zuwendungsempfänger auf dem Boden des Grundgesetzes, ja oder nein. Einen ganz einfachen Beispielsfall, stellen Sie sich eine rechtsextremistische Organisation hier vor, einen Verein hier vor. Wenn er als extremistisch eingestuft worden ist, kann ich ihn doch als Staat nicht gleichzeitig fördern. Oder nehmen Sie mal, wenn beispielsweise Samidun jetzt nicht verboten worden wäre, er würde einen Antrag stellen. Das kann doch nicht sein, dass wir einen solchen Verein auch noch finanziell unterstützen. Darum geht es mir. Und nicht um einzelne Projekte, sondern es geht darum, steht derjenige auf dem Boden des Grundgesetzes. Und was mir total wichtig ist, es ist übrigens jetzt auch keine neue Erfindung. Wenn man bedenkt, bei der Desiderius Erasmus Stiftung hat man ja dieselbe Diskussion geführt. Und daraufhin hat man das Stiftungsfinanzierungsgesetz, ich glaube, das war im letzten Dezember, wo das in Kraft getreten ist, das ist exakt die gleiche Regelung. Es macht doch keinen Unterschied, ob es jetzt eine Stiftung ist, eine Organisation ist oder eine Einzelperson ist. Es geht um Zuwendungen durch den Staat. So. Und das ist der gleiche Gedankengang. Verfassungsfeinde können nicht staatlich gefördert werden.
Weil Sie jetzt so schön die ganze Zeit verschiedene Hüte auf hatten, will ich als Abschlussfrage fragen. Die Zeitung hat geätzt, dann würden Schlapphüte als Kuratoren sich äußern. Also mit anderen Worten, ein negativer Blick auf den Verfassungsschutz, der dann da aussucht, wer darf jetzt und wer darf keine Förderung kriegen und damit umgehen. So war jedenfalls der Tenor des Artikels. Vielleicht können Sie uns das nochmal gerade rücken, diesen spezifischen Punkt. Denn der Verfassungsschutz hat ja nicht überall nur einen guten Ruf und viele haben auch Sorge, dass damit einmal dann eine Behörde auch über Freiheit, zum Beispiel in der Kunst, aber auch in sozialen Projekten entscheiden kann.
Also ich bin ja eine Repräsentantin des Landes Berlin und insofern habe ich ein großes Vertrauen zu den Sicherheitsbehörden und zu den Institutionen unseres Landes. Zweitens ging es um die Frage, wie will man sozusagen feststellen, und zwar ganz wichtig, justiziabel feststellen, wer Geld bekommt und wer nicht. Und aus meiner Sicht muss es in unserem Interesse liegen, dass wir ein klares, transparentes Verfahren haben, wer von uns Geld bekommt und wer nicht. Und wenn jemand von uns kein Geld bekommen kann, dann muss er wissen, aus welchen Gründen er das Geld nicht bekommt. Und er muss die Möglichkeit haben, dagegen im Klagewege vorzugehen. So ist ein Rechtsstaat organisiert. So, momentan ist es so, dass das kein festgelegtes Verfahren ist, sondern jede Behörde macht das so, wie sie das für richtig halten. Und das finde ich ehrlich gesagt, das Verfahren müsste mal auf den Prüfstand gestellt werden. Jetzt ist die Frage, wer entscheidet? Es geht da gar nicht darum, eine gesonderte Prüfung einzuleiten, sondern die Frage war, wer entscheidet denn, wer verfassungsfeindlich ist oder nicht? Und da habe ich darauf hingewiesen, nach meiner Erkenntnis gibt es momentan in der Bundesrepublik Deutschland eine einzige Institution und das hat nichts mit meiner früheren Funktion zu tun. Ich bin gerne bereit, also wenn es eine andere Institution noch gibt, eine andere Behörde, dann nehmen wir eine andere Behörde. Aber aus meiner Sicht gibt es eine einzige Institution, die entscheidet auf Grundlage von Tatsachen, wer als verfassungsfeindlich einzustufen ist und wer nicht. Und das ist der Verfassungsschutz. Der Verfassungsschutzbericht bietet einen Anhaltspunkt. Jeder hat die Möglichkeit, da reinzuschauen. Das ist ein Bericht, den das Bundesinnenministerium einmal im Jahr rausgibt. Und da hat man die Möglichkeit, in einem Stichwortverzeichnis zu schauen, bin ich als Verfassungsfeind eingestuft worden, ja oder nein. Nichts anderes habe ich vorgeschlagen. Es ist eigentlich ein wahnsinnig transparentes Verfahren. Möglicherweise ist das das Problem, weil es zu transparent ist. Aber ich habe nur gesagt, ich glaube, der Verfassung, man kann gegen die Einstufung durch den Verfassungsschutz gerichtlich vorgehen. Siehe AfD vor kurzem. So, und das ist auch gut so. Und das ist auch richtig so, dass wir hier in unserem Rechtsstaat die Möglichkeit haben, gegen behördliche Entscheidungen vorzugehen und das überprüfen zu lassen von einem unabhängigen Gericht. Und deshalb habe ich gesagt, bei staatlichen Zuwendungen, das ist ein grundrechtssensibler Bereich. Und wenn jemand von mir beispielsweise im Justizbereich keine Gelder bekommt, dann muss er die Möglichkeit haben, dagegen im Klagewege vorzugehen. Und ich habe nur gesagt, in dem Verfassungsschutzbericht, der für jedermann zugänglich ist, da stehen alle Organisationen drin, alle Einzelpersonen drin. Das heißt, der Zuwendung, der Antragsteller kann im Vorfeld selber schauen, wenn er da nicht drin steht, dann würde er auch die Gelder bekommen. Insofern verstehe ich das ehrlich gesagt nicht.
Ich überlasse das den Zuhörerinnen und Zuhörern. Ich danke herzlich für dieses Gespräch. Ich freue mich auf die noch weiter fortgehende Diskussion. Die wird ja in Berlin und überall geführt werden. Ich bin gespannt, was sich nachher durchsetzt. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg dabei. Vielen Dank für das Gespräch, Frau Dadenberg.
Vielen Dank, Herr Fischer, für das freundliche Gespräch. Dankeschön.
Das war Folge 99 von ErstStimme. Unsere Folge 100 erscheint in 2 Wochen, also am 2. Oktober. Wir freuen uns, wenn Sie auch dann wieder reinhören und wünschen Ihnen bis dahin, wie immer, eine gute Zeit.